Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist, und da gibt es tatsächlich einiges. Mein Name ist Andreas Geidel, einige kennen mich vielleicht auch unter meinem Spitznamen Opa. Wir haben gemeinsam den mit Spannung erwarteten Zweitligastart am Sonnabend in Paderborn vor der Brust. Aus diesem Grunde habe ich Verstärkung gleich im Doppelpack eingeladen. Ich begrüße in unserem kleinen, aber feinen Podcast-Studio die Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten Matthias Matze Herrmann und Niklas Heiden. Moin ihr beiden, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, um mit mir ein bisschen zu sabbeln.
Moin Opa.
Ja, dann sabbeln ist vielleicht auch gleich das richtige Stichwort. Abwehrchef David Seck, richtig?
Setz,
gut. Hat am Dienstag nach dem öffentlichen Training mal so richtig die Verbaltrommel gerührt und in Brusthunde Überzeugung erklärt, das Ziel der Mannschaft sei der direkte Wiederaufstieg. Das habe der Coach auch gesagt. Cheftrainer Marcel Rapp hat dann dieses Statement zumindest in Lyons ein bisschen wieder eingefangen. Man solle zu diesem Zeitpunkt nicht so viel sabbeln, da ist ja das Wortspiel dann, sondern machen. Was ist denn jetzt Phase? Was darf man von Störchen als Erstliga-Absteiger erwarten in dieser Spielzeit?
Ja, ich denke, man muss sich nicht verstecken als Erstliga-Absteiger. Ich finde den Kader durchaus interessant, den sie jetzt zusammen haben. Und ich glaube, diese Aussage, auch wenn sie vielleicht für internen Gebrauch bestimmt war, ist ja doch ein ziemliches Statement. Das ist man so von Holstein Kiel ja eigentlich gar nicht gewohnt. Von daher bin ich sehr gespannt.
Du standst ja daneben, Opa, als Setsch die Aussage tätigte, und standst ja auch daneben, als wir dann mit Marcel Rapp darüber sprachen, und ich finde, man hat ihm in den Augen schon abgelesen, ein bisschen die Panik ist jetzt vielleicht ein bisschen zu doll oder ein bisschen zu überspitzt, aber man hat schon gesehen, oh, das gefällt ihm jetzt gerade gar nicht, dass Setsch das so formuliert hat. Aus dem einfachen Grund, dass die Kommunikation des Vereins natürlich grundsätzlich einfach mal anders war in den letzten Tagen. Also ich meine, letzte Woche saß Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe an dem Platz, wo du jetzt gerade sitzt, und hat gesagt, wir wollen nicht sabbeln und mal gucken und schauen wir mal, was das wird, und hat die Erwartungen weitestgehend nach unten geschraubt. Der Trainer hat das unisono gleich getan, und jetzt kommt ausgerechnet der Abwehrchef, der auch noch irgendwie ein zentraler Teil dieser Dreierkette respektive Fünferkette da hinten ist, und sagt, nö, wir wollen dann doch gerne wieder hoch. Das war schon sehr bemerkenswert und auch überraschend für uns.
Ja, das habe ich auch so empfunden, zumal er ja auch ungerührt bei seinen Worten schien, also der David. Das sah ja aus mit Stahlblick, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln.
Er hat das ja sogar nochmal wiederholt, also er hat das ja währenddessen einmal gesagt, und wir haben uns ja alle mehr oder weniger angeguckt und haben gedacht, wie jetzt? Und ich weiß gar nicht, wer nochmal nachgefragt hat, hat er das ja nochmal wiederholt und hat das ja dann auch nochmal klarer gesagt, hat gesagt, nee, also der Trainer hat bei uns auch gesagt, wir wollen wieder aufsteigen und ich will auch wieder aufsteigen, wir wollen zurück in die Bundesliga. Und wir konnten das ja im ersten Moment gar nicht glauben, dass er das so klar formuliert hat. Das ist ja für Holstein, wie gesagt, ein Novum. Aber ich muss auch sagen, ich fand es wiederum ganz erfrischend, weil ehrlicherweise mal völlig unabhängig davon, ob man kann darüber jetzt natürlich diskutieren, ist das realistisch, ist das gut. Aber ich meine, der Mann hat ein Ziel. So, und wenn er das so klar formuliert, dann zeugt das ja auch in einer gewissen Art und Weise von einem Selbstvertrauen, was man irgendwie hat, und einem Vertrauen in die Mannschaft, in den Trainer, in das gesamte Umfeld. Sonst würde man das nicht so sagen. Und warum soll das schlecht sein?
Ganz unerfahren ist er ja nicht. Nationalspieler, 25 Jahre, hat schon ein bisschen was erlebt, und da bin ich bei dir. Also, ob es dann letztendlich klappt, wird man sehen, die Umsetzung des Zieles, aber. Korrekt, also die Möglichkeiten sind ja wahrscheinlich da. Kommen wir vielleicht noch später nochmal zu. Gehen wir mal zum Thema Kaderplanung. Ist die Mischung von Jung und Alt Das neue Durchschnittsalter ist übrigens 24,1 Jahre. Zuvor in der vergangenen Saison waren es fast 26, 25,95. Ist das den speziellen Anforderungen dieses Aufgebot der zweiten Liga angemessen? Und was dürfen wir von den Neuzugängen erwarten? Zumindest von den 8, die aktuell für die Kadernominierung in Frage kommen. Terkelsen, Davidsen, Schwab, Robert Wagner, Niklas Niehoff, Laden Cvetinovic oder Jonas Kromrein, Markus Müller. Wie ist eure Einschätzung? Ist die Kaderplanung gut gelaufen?
Ich denke schon, dass sie gut gelaufen ist. Ich fand es erstmal bemerkenswert, dass man es wieder mit einem kleinen Umbruch probiert. Wir wissen ja auch, dass ja so Negativerlebnisse wie verpasste Relegation, Abstieg, was er ja ist, es bleibt ja ein Negativerlebnis. Auch wenn man sagt, naja, als Holstein Kiel muss man sich da nicht schämen und es ist ein anderer Abstieg. Aber ich glaube einfach so ein bisschen, frisches Blut und andere Gedanken tun der Sache erstmal gut, also ganz unabhängig davon, welche Qualität die Spieler jetzt haben. Dann muss man natürlich sagen, dass da wieder einige Spieler dabei sind, die man natürlich nicht so automatisch irgendwie schon gehört hatte oder auf dem Zettel hatte. Die Vorbereitungsspiele sahen jetzt nicht durchweg schlecht aus und ich glaube auch zum Beispiel mit Terkelsen oder Davidsen hat man da wirklich interessante Spieler geholt, die auch ein bisschen was vorweisen können. Mit Schwab hat man da ja so einen alten Haudegen geholt, kann man auch sicherlich gut gebrauchen und dann muss man mal schauen. Also Cvetinovic fand ich jetzt im letzten Testspiel dann eigentlich auch überraschend gut. Den hatte ich eigentlich gar nicht so auf dem Zettel für irgendwie könnte Startelf oder sowas sein, aber ja, muss man mal schauen. Ich glaube, da ist viel in Bewegung und ich glaube, es ist ein unglaublich hoher interner Konkurrenzkampf, der aber, glaube ich, sehr positiv ist.
Ja, das ist kann man ja jetzt einmal zumindest in der Theorie schon mal feststellen, dass also alle Positionen sind doppelt besetzt. Das sagen ja fast alle Clubs oder sowas, ne? Aber in diesem Fall ist ja die Qualität in der Breite im Kader. Also wenn das nicht alles täuscht, irgendwie, das ist ja immer ein bisschen schwierig vor Saisonstart. Man muss abwarten, wie sich alles entwickelt. Aber grundsätzlich mal die Voraussetzung, die Qualität in der Breite ist auch einigermaßen hoch, oder?
Schon fast überraschend hoch, weil man muss ja auch immer bedenken, wo kommt Holstein Kiel her und was ist Holstein Kiel für ein Verein? Wir reden hier nicht von der Größenordnung HSV, St. Pauli, Köln, lass uns mal selbst noch Düsseldorf, Schalke 04 oder auch Werder in der Saison, wo sie mal abgestiegen sind. Da befindet sich Holstein Kiel einfach nicht in der Größe und in der Art. Und dementsprechend ist es schon überraschend, dass man da so einen Kader hingezaubert hat. Da ist jetzt kein großer Name dabei. Und ich glaube, da hat man auch bewusst drauf gesetzt. Aber wenn man sich individuell, und wir werden das ja sicherlich gleich nochmal machen, die Spieler ein bisschen auseinandernehmen, dann, wenn man sich das anguckt, wer da verpflichtet worden ist, dann ist das schon sehr gezielt, sehr überlegt, auf den Positionen wirklich große Qualität teilweise verpflichtet worden. Teilweise für ein bisschen Geld, teilweise auch für kleines Geld. Also man hat da auch schon was in die Hand genommen. Aber es ist für Holstein-Kiel-Verhältnisse schon eine überraschend hohe Qualität. Das muss man schon ganz klar so sagen.
Das sehe ich auch so. Und was denn die Größe des Umbruches oder die Ausmaße des Umbruches anbelangt, also wenn man jetzt rein die Namen liest, die theoretisch zum Aufgebot gehören können, sind das 16 Neuzugänge und 11 Abgänge. Klingt ja erst nach XXL-Umbruch, aber in der Tat ist es ja nicht so, weil 8 von den Neuzugängen sind ja eher für die U21, zumindest für ein Wechselspiel mit der U21 eingeplant. Dadurch reduziert sich ja schon ein bisschen. Und wenn man sich die mögliche Startelf, zu der wir nachher nochmal kommen, anguckt oder die erweiterte Startelf, dann sind da ja auch sehr, sehr viele Namen bei, die schon in der vergangenen, mindestens in der vergangenen Saison bei Holstein gespielt haben und teilweise sogar schon länger. Das könnte ja ein großer Faustpfand sein, eine grob eingespielte Truppe, von der die Neuen dann profitieren können, die da reinrücken in die Mannschaft, weil sie die Abläufe dann schneller adaptieren können, ist ein Vorteil, oder?
Ich glaube, das macht einfach jetzt die Mischung. Mhm. Du hast recht, natürlich von den spielenden Akteuren sind einige geblieben. Aber jetzt sind natürlich ja ein paar Junge dabei, die man noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Dann hat man auch Zugänge, wie Niklas schon sagte, mit Schwab, der ja jetzt nicht ein junger Spieler ist, der dazugekommen ist, sondern ja auch, wenn er noch nicht lang im Team ist, trotzdem Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, das ist es einfach, diese Mischung. Sieht zumindest sehr interessant aus.
Und du kannst natürlich, so ist jedenfalls mein Eindruck, du kannst natürlich jederzeit nachlegen, was den Gegner mit einer Qualität, die dem Gegner wirklich wehtun kann. Ne? Das ist, hat sich ja in der Vergangenheit auch immer erwiesen, dass es ein Riesenfaustpfand ist. Ne?
Definitiv. Vor allen Dingen hast du aber eine konstant gleichbleibende Qualität. Also du hast in der zweiten Liga oft, dass ja Spieler 16, 17, 18 bis dahin ist es wirklich gut und danach bricht es wirklich so ein bisschen ab und das, so scheint es jedenfalls bei Holstein zu sein. Man darf ja da auch immer nicht zu schnell sein, weil die zweite Liga ist dann schon auch ja, am Ende des Tages knallhart und bestraft dich, wenn du glaubst, dass du eigentlich besser bist, als es dann sich am Ende dann herausstellt. Aber wenn man rein das sich jetzt mal anguckt in der Vorbereitung, da muss man schon auch sagen, dass bei Holstein selbst Spieler 20, 21, 22 echt eigentlich Chancen hat oder eigentlich realistisch gesehen bei vielen anderen Zweitligisten wahrscheinlich in der Startelf oder mindestens jedenfalls mal im Kader irgendwie spielen würde. Und das ist dann schon, und wie gesagt, wir werden ja gleich nochmal die einzelnen Positionen durchgehen, gerade im Mittelfeld dann oder auch im offensiven Mittelfeld dann schon auch eine teilweise Dreifachbesetzung, wo du dich fragst, naja, wann soll der denn mal in den Kader kommen, wenn sich jetzt keiner verletzt?
Ja, das stimmt. Ohne jetzt das vorwegzunehmen, Spieler wie Magnus Knutsen oder Armin Gigovic sind keinesfalls gesetzt für eine Startelf. Ne? Das muss man sich mal reinziehen irgendwo.
Ich muss sagen, also wer eine brutale Vorbereitung für mich gespielt hat, ist Kaspar Davidsen. Also was der mit 21 Jahren da abgerissen hat, auf welche Ruhe ist jetzt ja auch wieder zur Nationalmannschaft U21 von Dänemark berufen worden. Was, glaube ich, zeigt, wie clever dieser Transfer war. Gleiches gilt aber auch für Jonas Terkelsen. Der war jetzt nun relativ lange verletzt in der Vorbereitung, man hat wenig von ihm gesehen. Wer das Spiel in Osnabrück gesehen hat, hat schon relativ klar gesehen, was der am Ball kann. Also sicherlich ist der auch noch jung und wird Fehler machen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber der dribbelt einfach mal auch in den Raum rein und wenn er dann merkt, okay, hier ist zu, dann löst er sich aber da auch raus und spielt mal zwei, drei Leute aus und dann wird halt wieder verlagert und so der Ball auf die andere Seite geschoben. Also auch in einer Ruhe und in einer Art und Weise, auch mit so Spaß und Witz dabei, das sah schon echt ordentlich aus, muss man sagen.
Ich glaube, beide Spieler, die du nanntest, sind auch einfach ganz typisch für Marcel Rapp. Also sie sind noch sehr jung, bringen aber schon eine gewisse Qualität mit. Trotzdem diese ja Freude auch am Fußball, dann natürlich der Hunger, weil noch nicht so viel in der Karriere erreicht, einfach aufgrund des Alters. Und natürlich viel Potenzial noch vorhanden. Und ich glaube, deshalb ist es auch so interessant, was eine mögliche Startelf oder wer bei der doppelt besetzten Position jetzt die Nase vorn hat, weil da einfach so viele bei sind, die ja sich nicht zurücklehnen können, sondern und das auch gar nicht wollen. Ich glaube, da sind wenige dabei, die nicht irgendwie Bock ja auf diesen internen Zweikampf dann auch haben. Und von daher wird die Sache halt wirklich sehr interessant. Ich glaube, das wissen wir ja auch, dass Marcel Rapp manchmal auch bei den Aufstellungen alle dann überrascht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, ja, die werden es garantiert, weiß man eigentlich auch garantiert, dass am Ende irgendein anderer noch mit in die Aufstellung rutscht.
Manchmal hat man da wirklich das Gefühl, dass Marcel sich die Aufstellung anguckt, die wir dann so zu Freitag irgendwie ins Blatt schreiben. Und er sich dann denkt, nee, also das ist jetzt, aber das können wir jetzt nicht so machen. Da müssen wir jetzt noch irgendwas tauschen. So, nein,
das alte Rehagel-Prinzip. Ne?
Genau, also nein, Spaß beiseite, das wird wahrscheinlich so nicht passieren, aber es ist schon auch wirklich bemerkenswert, auch dass du das jetzt gerade sagst, weil es ist ja eigentlich auch immer so in PKs, wenn er jemanden ganz besonders lobt und sagt, der hat das richtig gut gemacht, dann wird der wahrscheinlich nicht in der Startelf stehen. Also müssen wir dann Donnerstag nochmal abwarten.
Wobei Fiete Arp nicht mehr im Kader
ist. Ja, das stimmt. Wobei er das, finde ich, da gar nicht, also er hat das zwar immer wieder betont, aber das war, glaube ich, dann für alle klar, dass es da jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo Fiete da war, meistens Spieler gab, die höheres Potenzial hatten oder mehr Gefahr mitgebracht haben. Aber ich finde das schon auffällig, dass das wirklich so ist, dass man aus den PKs ganz oft herauslesen kann, wer es auf jeden Fall nicht wird, wenn er explizit gelobt wird. Also von daher, falls auch der ein oder andere Spieler zuhört, wenn der Trainer euch nicht nennt, dann stehen die Chancen ganz gut für Samstag.
Abgang von insgesamt 8 Spielerverlusten oder sowas, der Schmerz ist, der neben natürlich Nikola Remberg, der für 2,4 Millionen zum HSV gegangen ist, ist natürlich Shuto Machino. Da bei dem Deal hat ja Sportchef Olaf Rebbe seinen Ruf als cleverer Transferfuchs mal wieder untermauert. Als Nachfolger ist ja unter dem Stichwort vorausschauende Planung der schon mehrfach jetzt erwähnte Jonas Terkelsen aus Norwegen verpflichtet worden für knapp 2 Millionen, 1,9 glaube ich, Millionen Euro. Das ist wie genau am Reißbrett natürlich immer sehr schön, aber hätte vielleicht Olaf Rebbe und der Rest-Staff der Scouting-Abteilung mit inklusive des Trainerstabes nicht doch jetzt schon etwas von diesem Rekordgewinn in Maximalhöhe 10 Millionen Euro, wenn alle Boni ausgezahlt werden für Shuto Machino von Borussia Mönchengladbach, hätte man nicht doch einen Teil davon reinvestieren müssen?
Aber es ist ja kein Druck da. Also warum sollte man es jetzt machen? Mhm. Denn ich meine, Olaf Rebbe hat gesagt, nein, die Kaderplanung ist abgeschlossen. Wobei, wer weiß, wenn so Richtung Ende August irgendein Erstligist noch einen jungen Stürmer hat, der verliehen werden soll, wer weiß, ob Holstein Kiel da nicht doch noch zuschlägt. Aber wenn man jetzt sagt, ja, wir haben jetzt Geld und das wollen wir investieren, dann stehen ja die Interessenten plötzlich Schlange und wissen dann ja auch, dass sie vielleicht auf die ursprünglichen Gehaltsvorstellungen nochmal 1-2 Scheine draufschlagen können. Von daher, so wie es aussieht, wir haben im Moment wenig Verletzte im Kader von Holstein Kiel. Und warum sollte man jetzt irgendwie, ja, eine übereilte Entscheidung da treffen und irgendeinen Spieler holen? Kann natürlich sein, dass vielleicht irgendwo, ja, auf dem Zettel, davon geht man ja immer aus, dass irgendwo noch einer steht, so nach dem Motto, wenn wir mal Geld haben, dann. Aber ich finde das gut, dass man jetzt erstmal ganz entspannt bleibt, sagt, wir brauchen nichts mehr oder wir wollen auch nichts mehr holen. Und wenn sich dann irgendwann noch eine Möglichkeit ergibt, zu egal welchem Zeitpunkt der Saison, dann hat man das entsprechende Geld auf dem Konto, was man durch diesen Transfer dann erlöst hat. Und von daher, ich finde das genau richtig so, wie sie es machen.
Ein Zeitpunkt könnte ja auch die Winterpause sein.
Definitiv, wobei man da ja auch immer nicht ganz vergessen darf. Ich weiß jetzt nicht, wie firm unsere Podcast-Zuschauer in Ablösemodalitäten im deutschen Profifußball sind, aber das ist ja nun bei Weitem nicht so, dass Borussia Mönchengladbach da eine Überweisung von 10 Millionen oder selbst, wenn die Basissumme sind ja, glaube ich, irgendwie knapp 8, da eine Überweisung von 8 Millionen an Holstein Kiel tätigt. Also so läuft das bei weitem nicht. Es ist dann schon so, dass so Ablösesummen über Jahre und Quartale dann gezogen werden und da wird nicht auf Schlag eine Summe bezahlt. Also von daher ist es auch nicht so, dass Holstein Kiel jetzt auf einmal auf seinem Festgeldkonto ungeahnte Reichtümer seit einer Woche hat, sondern die sind langfristig gezogen. Das ist einfach gängig und Usus, dass das so passiert. Und dementsprechend muss man vielleicht auch mit dem Gerücht mal aufräumen, dass da jetzt einfach auf einmal irgendwo 8 Millionen liegen, die man jetzt irgendwie mal eben so schnell ausgeben könnte. Das ist bei weitem nicht so.
Nichtsdestotrotz ist das ja abgesichert.
Klar, es steigert natürlich die Liquidität des Vereins. Ja, ne? Darüber brauchen wir nicht sprechen, aber der Impuls der letzten Tage war ja schon bei vielen so, jetzt liegen die 8 Millionen ja da, warum sollen die denn da rumliegen? Wir können sie ja auch investieren. Mhm. Die liegen da nicht, sondern das hat dann natürlich auch steuerrechtliche Gründe, wie man diese Quartale dann bespielt und in welchem Jahr eine Ablöse fällig wird und wann Bonuszahlungen fällig werden. Das zieht sich dann natürlich einfach über einen gewissen Zeitraum.
Ja, das ist schon richtig und es würde auch, glaube ich, überhaupt nicht zum Beuteschema der Störche passen, wenn man jetzt nur einen geringen Teil der Summe tatsächlich frei zur Verfügung hätte, das sofort zu reinvestieren, weil mit solchen, in diesen Sphären sind natürlich auch mal Gehälter verbunden, die vielleicht die so oft zitierte Gehaltshygiene bei Holstein durcheinander bringen würden, das ist ja auch nicht gewünscht.
Aber wen denn auch? Also fällt dir spontan Spieler ein, wo du jetzt sagst, den müssten wir jetzt unbedingt holen, Also ich glaube, in der zweiten Liga gibt es jetzt dadurch, dass die großen Vereine, ich klammer da jetzt Bochum mal ein bisschen aus, und Schalke sehe ich jetzt als klar großer Verein, aber nicht sportlich groß, und Hertha ehrlicherweise auch nicht. Ich glaube, den einzigen Spieler, der so wirklich outstanding ist in der zweiten Liga, ist Fabian Rehse. Und da würde es mich stark, äußerst stark wundern, den wieder in Kiel zu sehen, jedenfalls in den nächsten Jahren. Der logische Schritt ist dann, glaube ich, eher irgendwo ins Ausland. Und dann sind wir, glaube ich, auch bei deutlich mehr als 10 Millionen, die jetzt Shuto Machino gekostet hat.
Wobei wir auch nie wissen, was so in Slowenien oder Island noch an Stürmern vielleicht
so rumläuft.
Natürlich, also bei Holstein muss man da mit allem rechnen. Da gibt es bestimmt noch irgendwo in der dritten norwegischen Liga irgendeinen Außenbahnspieler, den man wunderbar verpflichten kann. Nein, Spaß beiseite. Also ich wüsste jetzt auch ehrlicherweise nicht, auf welcher Position. Man könnte sicherlich über den klassischen Stürmer reden. Auf der anderen Seite, du hast gerade einen Neuzugang geholt mit Markus Müller, und mal unabhängig der Qualität, holst du da jetzt noch einen Stürmer, dann sitzt ja einer auf jeden Fall auf der Bank. Also dann kannst du den ja eigentlich auch schon wieder direkt verleihen. So, also welchen Sinn hat das jetzt zu diesem Zeitpunkt?
Phil Harris ist auch noch da.
Und es wabert ja auch immer noch der Name Leon Opitz durchs norddeutsche Gebüsch, durch den norddeutschen Knick. Und wenn sich Horst Steffen und Clemens Fritz dann irgendwann mal entschieden haben, dass sie ihn vielleicht doch nicht in ihrer Planung dann brauchen, ist Holstein Kiel sicherlich da zur Stelle und wird zuschnappen.
Wenn man das dann als erforderlich ansieht.
Ich gehe mal davon aus, dass das so oder so passieren wird, um ehrlich zu sein, aber warten wir es mal ab, wie sich Werder entscheidet. Das scheint ja ein ziemlich schwieriger und langfristiger Prozess zu sein, den Werder da im Moment vollziehen muss.
Naja, das wundert einen wirklich von außen, wenn man immer wieder hört, der neue Cheftrainer möchte die Spieler erstmal im Training beobachten. Es ist schwierig für mich, solche Argumentationen nachzuvollziehen. Eigentlich müsste man theoretisch zumindest nach relativ kurzer Beobachtung oder aus dem Studium des aktuellen oder zur Verfügung stehenden Kaders wissen, um wen es sich handelt und was derjenige für Qualitäten oder halt nicht hat.
Vielleicht sollte man dem sehr geschätzten Trainer Horst Steffen ein Fernglas oder eine Brille zum Training vorbeibringen.
Ja, man
vielleicht,
weiß es nicht.
Vielleicht beschleunigt das. Könnte günstig sein im Verhältnis zu einem ganz späten Transfer dann für Horst
Steffen. An der Weser weht ja auch bekanntlich immer ein etwas schrofferer Wind. Vielleicht ist das auch die klimatologische Umstellung oder sowas? Man weiß es nicht, ne? Wenn der Horst aus dem Saarland dann ankommt als Gebürtiger, ich glaube, aus dem Ruhrpott kommt er, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber gut, das soll ja nicht unsere Problematik sein. Wie bewertet ihr denn die Vorbereitung insgesamt? Also wirtschaftlich hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Von der DFL gibt es da aus dem Werbetopf, um mehr Medienerlöse in den USA zu erzielen für Vereine, die über den großen Teich fliegen und ein Trainingslager machen. Schöne Unterstützung. Holstein ist in den Genuss von etwas um und bei etwas mehr als 300.000 Euro gekommen. Aber war das auch sportlich oder zur Bildung einer neuen Hierarchie gut, die Vorbereitung, so ein Trainingslager da? Ja, wer möchte sich äußern?
Ja, ich glaube, das hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das vielleicht auch gewisse kontraproduktive Effekte auf eine Vorbereitung haben könnte, wenn man in die USA fliegt und da auch diverse Pflichttermine absolvieren muss, mit irgendwelchen Besuchen und Marketing-Events plus natürlich Jetlag durch vor allen Dingen die Rückreise dann. Ich kann mir vorstellen, dass es rein für das Teambuilding, wo ja immer sehr viel Wert drauf gelegt wird, schon eine ganz gute Sache ist, wenn dann auch ein paar neue Spieler dabei sind und man hat viel Zeit, sich kennenzulernen auf Mannschaftsabenden und so weiter. Rein sportlich glaube ich, es ist jetzt nicht so, dass man da wirklich negative Auswirkungen spüren wird. Aber ich glaube schon, dass es eine Herausforderung ist, mit so einem Trainingslager die gesamte Vorbereitung zu organisieren. Und ja, vielleicht wäre sie 1-2% besser gelaufen, wenn man das Ganze in Kiel und meinetwegen Österreich absolviert hätte. Ich glaube, es ist schwer zu bewerten, wie ist die Vorbereitung jetzt gelaufen. Was man unterm Strich einfach sehr, sehr positiv festhalten muss, und da kann jetzt USA nichts für, dass man ohne Verletzte durch die Vorbereitung gegangen ist. Im Gegenteil, Es kehren nach und nach Leute zurück, wenn man gestern auf dem Trainingsplatz gesehen hat. Ich meine, Jonas Tagelsen war auch nicht am Anfang der Vorbereitung einsatzfähig. Dann Andu Kilati läuft seine Runden. Marco Comenda war gestern auch auf dem Trainingsplatz. Insofern, glaube ich, kann man die Vorbereitung schon, egal ob jetzt USA dabei waren oder nicht, als positiv bewerten, was, glaube ich, ja, die Fans so ein bisschen geärgert hat. Es gab nicht so wirklich ein Vorbereitungsspiel in Kiel, wo auch mal Zuschauer zugelassen waren. Und wenn man das so bei anderen Vereinen sieht, finde ich das schon ein bisschen schade. Jetzt zum Beispiel in Osnabrück, das war am Sonnabend die offizielle Saisoneröffnung. Und ich finde, sowas ist auch immer ganz wichtig, um nochmal so diese Bande zwischen, ja, Fans und Verein und Mannschaft irgendwie zu stärken, dass man irgendwie, ja, so eine offizielle Saison und so einen offiziellen Saisonauftakt hat, wo die Fans auch sind, wo es vielleicht auch irgendein Rahmenprogramm gibt oder so. Ich will da jetzt nicht irgendwie eine
Torwandschießen mit Stolle.
Torwandschießen mit Stolle, meinetwegen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche jetzt nicht irgendwie eine große Musikbühne auf dem Vorplatz oder so.
Nicht.
Aber irgendwie so ein bisschen, ja, ich kann mich erinnern, du wirst mit deinem Alter dich vielleicht auch noch dran erinnern, dass mal Lotto King Karl passenderweise in Kiel die Saisoneröffnung gemacht hat.
Oha.
Aber so insgesamt, ich glaube,
der junge Lotto King Karl.
Als schwarzer Tage in die Kieler Geschichte eingegangen? Oder?
Ja, nein.
Er spielte nicht Hamburg, meine Perle, hoffe ich.
Ich weiß es nicht. aber das ist das, so das Einzige, was...
hat sich dann wieder die Toleranzbereitschaft hier gezeigt, dass man auch das akzeptiert. Wurde dann von der Bühne geschleppt und wieder nach Hause gefahren und fertig war die Laube.
Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man keine Verletzten hat.
Mhm.
Dass, wie man es wahrgenommen hat, die Vorbereitung insgesamt doch sehr ruhig verlaufen ist. Jetzt das Osnabrück-Spiel mal ausgeklammert, wo es ein wenig so wirkte, als wenn der ein oder andere Spieler ein wenig die Handbremse angezogen hatte, vielleicht auch ja dieses nicht mehr verletzen wollen, finde ich, dass man unterm Strich sagen muss, dass es eine sehr ordentliche Vorbereitung war.
Also was auf jeden Fall für mich der Eindruck vorherrscht, ist erstmal positiv, dass der Kader im Trainingslager in den USA schon komplett beisammen war. Das ist vom Zeitpunkt her vergleichsweise überragend. Das hat kein anderer Club auf die Kette gekriegt und ist auch sehr, sehr ungewöhnlich zu so einem frühen Zeitpunkt. Das hat beinhaltet natürlich als Konsequenz, dass etwas zusammenwächst mit neuen und aber auch die alten Gesichter sich wieder neu erfinden können in Ruhe. Der Trainer die Abläufe gut einstudieren kann. Das ist, also finde ich, schon mal wirklich eine ganz, ganz großartige Voraussetzung. Was negativ ist, du hast es angesprochen, die Testspiele, Ergebnisse ungeschlagen, fünf Spiele. 4 Siege, 1 Unentschieden, aber nicht ein namhafter Prüfstein dabei, ne?
Ist meistens auch gefährlich, ne? Dass, wenn man alles gewinnt in der Vorbereitung, ist das eigentlich nie, oder jedenfalls nicht verliert, ist das eigentlich kein gutes Zeichen für den
Saisonstart.
Naja,
aber gegen die Gegner muss man ehrlichkeitshalber sagen, ohne dass man arrogant ist, da darfst du eigentlich auch gar nicht verlieren, ne? Also man hätte jetzt beim MLS-Club Minnesota United hätte man denken können, das ist dann vielleicht doch mal ein richtiger Prüfstein, aber die sind ja auch nicht mit der besten Mannschaft angerückt da.
Ich wollte gerade sagen, da war der mehr aus der zweiten Mannschaft,
ja,
dabei.
Genau. Also von daher, dass es dadurch gerät, vielleicht das Spiel in Paderborn zu so einer kleinen Reise ins Ungewisse, ne? Über den realen Leistungsstand.
Ja, wobei ich da auch sagen muss, also auf der anderen Seite musst du ja auch überlegen, was kreierst du im Zweifelsfall für eine Stimmung damit. Also wenn ich das jetzt, und da sind wir wieder bei Hamburg, wenn wir es jetzt mal mit dem HSV vergleichen, die testen dann gegen Olympique Lyon und gegen Sturm Graz, die spielen dann irgendwie in der Champions League und verlieren dann irgendwie 2 Spiele und auf einmal hast du halt eine Stimmung irgendwie, oh, jetzt fliegt uns hier alles um die Ohren. So, sind wir überhaupt bereit für die Bundesliga? Es ist ja auch immer irgendwie ein schmaler Grat zwischen dem, was ist mein Anspruch, was brauche ich aus sportlicher Sicht, dann was ist verfügbar, ist ja nun auch ehrlicherweise, und das wissen wir, dass das für Holstein nicht einfach ist, Testspielgegner zu bekommen, einfach auch aufgrund der geografischen Lage, dass da einfach viel rausfällt. Also mal eben für ein Testspiel zu Eintracht Frankfurt ist halt, als Beispiel jetzt, oder auch noch südlicher Hoffenheim oder so, ist halt einfach mal irgendwie nicht. Es gab ja letztes Jahr diese Geschichte mit, oder vorletztes Jahr mit Kaiserslautern. Das muss man überlegen, fliegst du für ein Testspiel nach Kaiserslautern? So, das ist ja schon irre.
Mhm.
deswegen darf man das jetzt, glaube ich, also ja, es ist ein Thema, aber ich würde es jetzt nicht überbewerten.
Und es ist ja auch so, dass das erste Spiel immer eine Reise ins Ungewisse ist. Es gab ja auch Sommervorbereitungen, wo kein Spiel gewonnen wurde und die folgende Saison dann relativ erfolgreich lief. Von daher, ja, Testspiele sind Testspiele.
Wobei das ja wieder ein Argument dafür wäre, alle Testspiele zu verlieren, wenn danach die Saison gut läuft. Ja,
wenn das ein Automatismus wäre.
Den sehe ich jetzt auch noch nicht. Aber es gab tatsächlich, ist ja klar, Vorbereitungsweltmeister hat also von der Aussagekraft ist das gleich null. Ne? Paderborn ist jetzt auch eine Wundertüte. Ne? Neuer Trainer, der erste Gegner jetzt am Samstag. Neuer Trainer, Ralf Kettemann, kommt von der U19 KSC. So eine gewisse Parallele zu Marcel Rapp dann. Die sind im Endspiel um den deutschen U19-Pokal gewesen, haben da knapp verloren. Also hat sicherlich seine Qualitäten, aber auf Profi-Ebene, Männerbereich oder Herrenbereich war noch nichts. Ne?
Bei knapp würde ich dir jetzt widersprechen. Ich war da und habe das Spiel gesehen, das war schon relativ einseitig.
Also ja, aber es ging in die Verlängerung.
Ja, ne? Was daran lag, dass der KSC gut verteidigt hat. Okay. Und das haben sie die ganze Saison über in der U19, sowohl in der Liga als auch im Pokal. Aber da waren dann schon, also Werder war schon klar und deutlich besser, das muss man schon sagen. Also die standen einfach defensiv sehr gut. Offensiv war da jetzt nicht so viel von
Eine gute Defensive in der zweiten Liga ist auch nicht zu verachten, ne? Also auch in der ersten Liga nicht, wenn ich an die 80 Gegentore von Holstein denke. Also von daher bringt er dann ja offensichtlich ein Know-how mit, der neue Paderborner Trainer, was dem SC dann vielleicht gut zu Gesicht steht. Wir warten es ab. In der letzten Zweitligasaison gab es Februar 24 ein 4:0 für Holstein an der Pader. Aber es gab auch 22. August 2022 ein 2:7. Debakel, was auch 5:8 oder 7, was weiß ich, hätte ausgehen können. Also das war ja
erinnere mich bitte nicht
Vogelschießen dran. Da, also wildes Treiben. Also wir warten mal ab. Kommen wir jetzt einfach mal dazu, gehen wir einfach die Namen und Position doch einfach mal durch. Wie sieht denn die Kieler Startelf aus? Ich fange im Tor an. Jonas Krumrey oder Timon Weiner?
Krumrey.
Da haben wir ja dreimal Krumrey.
Du auch. Ja, ich kann da auch gar nicht irgendwie sagen, jetzt explizit irgendwie, dass einer in der Vorbereitung jetzt irgendwie so mega viel besser war oder schlechter war. Die einzige und grundsätzliche Frage, die ich mir dabei stelle, und das hat Marcel ja gestern nach dem Training auch, gestern, wenn alles hören, gesagt, die Wahl, die er ja treffen muss, ist einfach zwischen einem Torwart, der mehr mitspielt, der fußballerisch besser ist und mehr Erfahrung. So. Und er hat jetzt in der Vergangenheit immer wieder auf Erfahrung gesetzt, egal ob das jetzt Timon Weiner war oder ob das Thomas Dehne war. Und es ist eigentlich immer irgendwie schief gegangen, ist auch übertrieben. Es ist nicht so gewesen, wie man es sich sicherlich gewünscht hätte. So. Und warum holt man dann einen Krumrey, wenn er dann nicht spielt? Also jedenfalls am Anfang. So.
Timon Weiner kann natürlich für sich ins Feld führen, dass er in der Zweitliga-Aufstiegssaison 14-mal 0 gespielt hat. Weiße Westenkönig gewesen ist, aber das ist natürlich jetzt ja auch schon ein bisschen her.
Das ist ja auch immer bedingt durch die Defensive, die du vor dir hast. Ich möchte Timon das da jetzt überhaupt nicht absprechen. Ich finde ihn auch auf der Linie einen wirklich, wirklich guten Torwart. Aber was so Strafraumbeherrschung angeht und was auch so Präsenz angeht, war mein Eindruck, und auch da gehen ja die Meinungen immer wieder gerne auseinander, und das ist auch völlig in Ordnung, dass da einfach Luft nach oben ist. Und dann insbesondere, ich bin jetzt seit knapp vier Jahre Holstein Kiel Reporter, ich finde, da hat jetzt auch nicht so die Mega-Entwicklung in den Schwächebereichen stattgefunden.
Es gibt alles für alles Argumente, also bin ich voll bei dir. Ich sag auch Krumrey, einfach aus dem Gefühl heraus, um etwas Neues zu kreieren auf der Position.
Also, das ist ja immer die Frage, weshalb hole ich einen neuen Torhüter?
Ja, zum Beispiel.
Und ich glaube, Timon Weiner hätte in der Vorbereitung einen sichtbareren Sprung machen müssen, wie Niklas sagte, in den Bereichen, wo er halt seine Schwächen hat, um wirklich die 1A-Ausrufezeichen-Lösung zu sein. Und ich schätze mal, aber das ist wieder Marcel Rapp und die Torhüter, man weiß nie. Wenn die Entscheidung ja relativ dicht bei 50-50 ist, dann wird er sich, glaube ich, wie du sagtest, für den neuen Impuls entscheiden und damit dann Krumrei ins Tor stellen. Ich glaube auch, dadurch, dass wir jetzt hier dreimal gleich Krumrei hatten, klingt das so, als wenn wir so total überzeugt sind und Timon Weiner im Endeffekt raus ist, aber ich glaube, das ist ein bisschen dem wie bei den so. US-Wahlen, es ist immer 59-51 und dadurch sieht es am Ende deutlicher aus, als es tatsächlich ist. Ich glaube, man hat, egal wer jetzt im Tor steht, einen wirklich guten zweiten Torhüter, der viel Druck auf den anderen ausüben wird und von daher, ja, glaube ich schon, dass es am Anfang Krumrei wird, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es Weiner wird.
Also wir sind uns so einig, ne? Jetzt ist eigentlich klar, dass es Weiner wird. Ne? Wir sind uns so einig, dass es eigentlich Krumrei sein müsste aus Impulsgründen und aus Gründen der Frische und neue Idee und Plan. Also, aber so wie ich Marcel kenne, wird es halt jetzt Timon. Also,
ja, wir können ja mit beiden wunderbar leben. Also ja, das ist ja total. Ist ja überhaupt keine
das wollte
Frage.
Ich damit auch sagen. Es sind halt einfach nur unterschiedliche Torhüterprofile. So sieht's, ne? Aus. Und da ist dann halt die Frage, auf was setze ich eher, was passt eher zum Stil. Und wenn ich danach gehe, würde ich sagen, Krumrei passt ein bisschen besser zum Stil, den Masarab spielen lässt. Auf der anderen Seite hat er auch schon mal entgegen seiner eigentlichen Routine Torhüter getauscht. Also von daher.
Ja. Es ist eine schwierige Entscheidung, in die natürlich auch Torwarttrainer Patrick Borger mächtig involviert ist und vielleicht sogar das entscheidende Wort hat, wenn es da zur Diskussion steht.
Wie sagte Rapp gestern so schön, der hat mal alle Schüsse gezählt, genau. welcher Torhüter mehr Schüsse gehalten hat.
Ja.
Da habe ich dann auch fast ein bisschen Mitleid bekommen in dem Moment, wenn er wirklich alle Schüsse gezählt hat und ob er sich die dann auch alle richtig gemerkt hat.
Naja, da wird er entweder hat er einen Block mit oder er hat so ein Ding, wo man sonst die Autos mitzählt, wahrscheinlich ja, in der Hand.
So ein irgendwo. Klicker.
Genau. Wir gehen von einer Grundordnung 3-4-2-1 aus, würde ich jetzt mal so sagen. Alles andere würde mich jetzt dann doch sehr arg überraschen nach der Vorbereitung. Also Dreierkette. Kalle Johansson gesperrt für die ersten beiden Spiele, ärgerlicherweise. Wäre sonst sicherlich ein Startelf-Kandidat gewesen, wenn nicht sogar gesetzt. Marko Ivicic und Ivan Zetsch.
Jetzt hast du aber neun Spieler gerade kreiert mit Ivan Zetsch, ne?
Ivan Nikic oder David Zetsch.
Ja, David Zetsch, genau. So, jetzt kriege ich das auch nochmal auf der Reihe. Scheinen jetzt gesetzt zu sein, in der Tat. Und wer steht denn als Dritter daneben im Bunde? Ist das jetzt Ivan Nikic, um das jetzt mal richtig auf die Reihe zu bekommen? Oder ist es doch Neuzugang aus Ingolstadt, Bladen Cvetinovic?
Ich tendiere tatsächlich nach dem letzten Testspiel einen Hauch zu Cvetinovic. Das ist aber auch wieder so eine Entscheidung. Da wird Marcel Rapp gucken, wie ist der Gegner, wer passt besser. Und ja, also ich glaube, David Zetsch ist derjenige, der wirklich, ja, da führt keinen Weg dran vorbei. Zudem, ja, wie du sagtest, Kalle Johansson. Leider noch wegen der roten Karte aus dem Dortmund-Spiel zwei Spiele aussetzen muss. Ansonsten wäre er, denke ich, der zentrale Part in der Dreierkette gewesen. Marko Ivicic ist, obwohl er ja nicht der Älteste ist, denke ich mal wirklich so der erfahrenste oder dienstälteste Holstein-Abwehrspieler. Von daher auch gesetzt. Und ich tendiere im Moment ein bisschen zu Cvetinovic, wobei Nekic natürlich dieses Element eklig mit reinbringen kann. Also das hatte Marcel ja auch gesagt nach dem Braunschweig-Spiel, wo er ja, das muss man ja auch mal erstmal schaffen, im Testspiel kurz vor Gelb-Rot zu stehen. Und da hatte Marcel gesagt, ja, man wollte auch ein bisschen eklig spielen. Von daher, wer weiß, ob man da nicht gleich dem Gegner so ein bisschen den Zahn ziehen will, so nach dem Motto, du kommst hier nicht durch oder Schmerzen. Und ja, würde mich einerseits nicht wundern, wenn es Nikic wird. Ich persönlich würde jetzt leicht zu Cvetinovic.
However, wer auch immer aufläuft, für die Gegner heißt es auf jeden Fall beim Blick auf die Dreierkette, hallo liebe Konkurrenten, wir haben euch etwas mitgebracht. Gebt acht, wir haben euch etwas mitgebracht. Die Balkan-Power pur da hinten drin. Ja, ne?
Der Balkan-Riegel.
Der Balkan-Riegel. Also mein lieber Scholli, wenn man sich die Kameraden da anguckt, ne, wenn die so nebeneinander aufgereiht stehen, die gegnerischen Stürmer werden zumindest erstmal ein bisschen Respekt haben. Also da geht
also
man
ich möchte
von.
Nicht gegen die spielen. Also wirklich, wirklich nicht. Das,
ich bin
egal,
mal
wer dann da spielt.
Gespannt, ob Max Gashville dann vielleicht auch mal Unterricht im böse Gucken bekommt von seinen Abwehrkameraden, weil er daneben natürlich so total lieb aussieht.
Ja. Aber der wird es übrigens schwer haben aus meiner Sicht.
Ja.
Und das gar nicht, weil ich finde, dass er das irgendwie schlecht macht, sondern weil es einfach die anderen viel zu gut machen im Verhältnis. Womit wir dann wieder bei der Diskussion sind, die wir vorhin hatten, Positionen doppelt und dreifach besetzt.
Mhm.
Mir fehlt im Moment die Fantasie so ein bisschen, wo der spielen soll in dem System. Und dann hast du schon in Anführungszeichen das erste Opfer der Kaderzusammenstellung damit produziert, ne? Und dann, also jetzt am Anfang wird das sicherlich kein Thema, aber warten wir mal ein halbes Jahr ab, ist jetzt auch der Blick in die Glaskugel. Aber schauen wir mal im Winter, wenn er dann halt nur 3-4 Kurzeinsätze hatte und das wird dem Spieler dann ja im Zweifelsfall auch nicht gerecht und da dann wieder entgegen dem Rufen, wir brauchen unbedingt noch einen Neuen und das gilt ja für andere Positionen auch.
Zumal Marco Comenda als
Marco Comenda kommt auch noch wieder zurück.
Stark so. Auf der Überholspur der Rekonvaleszenten ist irgendwo. Und Trainer hat ja gestern schon gesagt, eigentlich wäre es jetzt angezeigt, dass er schon mal in der U21 mit oder U23 mitspielt. Die spielen aber ja bei Kiel ja am Samstag auf dem Kunstrasenplatz. Das ist natürlich nach so einer Oberschenkelverletzung damit so ein bisschen ungünstig irgendwo. So. Flügelverteidiger rechts, Lasse Rosenboom oder Finn Porat?
Rosenboom.
Rosenboom?
Finn Porat.
Endlich mal keine Einigkeit.
Er spricht aber alles gegen, was
ich
in
weiß.
Der Vorbereitung passiert
ich
ist.
Ich weiß,
ne?
ich bin der festen Überzeugung, dass man in dieser Liga und gerade in so einem Spiel wie in Paderborn viele spielerische Elemente haben muss bei Ballbesitz und da schätze ich Finn Porat einfach stärker ein als Lasse Rosenbaum. Der hat super Qualitäten in allen anderen Bereichen. Spielerisch, denke ich, ist Finn Porat deutlich, also nicht deutlich, aber ein Ticken besser. Und das würde, glaube ich, Holstein gut zu Gesicht stehen. Aber ich habe auch keine Bauchschmerzen, wenn Lasse Rosenboom da aufschlägt.
Da hätten wir dann das nächste Opfer des Systems, ne?
Ja,
dann mit Niklas Niehoff, der auch noch auf der Position
der kommt,
spielen
nee,
könnte.
Nee, der ist ja auf der anderen Seite.
Ja,
also da kommen wir ja noch zu.
Kann auch auf der Seite spielen, aber ja. Er könnte ja auch rechts spielen.
Ja, aber das ist ja eher nicht in der Kaderplanung involviert. Flügelverteidiger links, John Tolkien oder Niklas Niehoff?
Darf ich kurz noch was zu Vorrat sagen?
Nein.
Dann sage ich gar nichts.
Doch.
Naja, was ich mir bei Porat einfach wünschen würde, wir erinnern uns an die Hinrunde der Bundesliga und speziell an das Spiel in Leverkusen, wo er wirklich ja Kampfschwein hoch 10 plötzlich war und da wirklich alles weggegrätscht hat, was ging und die Leverkusener Stürmer, die ja jetzt nicht so schlecht sind, wirklich zur Verzweiflung gebracht hat. Und irgendwie war dann plötzlich irgendwann so ein Cut da drin und man hat ihn nicht mehr gesehen. Ich finde auch, dass er sowohl, was das Arbeiten nach hinten betrifft, als auch das spielerische Moment nach vorne, eigentlich die bessere Lösung wäre, aber ja, wenn man sich so die Vorbereitung anguckt, dann ist die Tendenz klar Rosenboom. Und da muss man ja auch einfach mal sagen, wenn man sich die Entwicklung von dem Jungen anguckt über die letzten 2 Jahre, dann muss man sagen, Respekt. Und wenn Marcel da auch sieht, dass die Entwicklung so weitergeht, dann spricht es natürlich wieder ein bisschen für Rosenboom.
Definitiv.
Mit dem Ostfriesen gegen die Ostwestfalen.
Ja, genau. Flügelverteidiger links, John Tolkien oder Niklas Niehoff, Leire Körer aus Osnabrück.
Jetzt hast du Leon Paluzzi vergessen.
Na, der ist ja erstmal U23,
das
ne?
Stimmt, aber den gibt's ja da auch noch. Also
ja, aber wir gehen jetzt erstmal von denen aus, die möglicherweise jetzt aktuell für die Startelf in Frage kommen.
Wollte das damit auch nur nochmal wieder mein Argument untermauern, dass du in Quantität durchaus auch noch Probleme bekommen kannst mit späterem Saisonverlauf, weil Leute gar nicht zum Einsatz kommen. Ganz klar, John Tolkien.
Mm.
Ja, brauchen wir nicht drüber diskutieren.
Ja. Wobei, bin ich auch natürlich auch dabei, wobei Niklas Niehoff in der Vorbereitung auch gezeigt hat, dass er sowohl auf der Position als auch offensiver eingesetzt durchaus eine Bereicherung sein kann. Und wir haben vorhin drüber gesprochen, es braucht auch gute Joker. Und
wollte ich sagen, das ist ja qualifiziert ihn ja wirklich zum
Perfekt, ne?
Ergänzungsspieler,
ja.
Dass man dann jemanden auf der Bank sitzen hat, den man auf der einen oder anderen Position einsetzen kann, was ja leider auch das Problem von Finn Porat ist.
Genau. Kommen wir mal zur Luxus, Positionierung Mittelfeld zentral. Stefan Schwab gestern beim Training angeschlagen, müssen wir erstmal ein dickes oder weniger dickes Fragezeichen hinterstellen?
Ich würde ein Fragezeichen hintersetzen.
Ja, dicker oder weniger dick?
So ein halbdickes.
Ah, okay.
Nein, also sie haben ihn ja gestern untersucht, Sie haben jetzt keine schwerwiegende muskuläre Verletzung gefunden, aber es sah so ein bisschen in der Szene so aus, als hätte er so ein Knie von Ivesic in den Oberschenkel gekriegt. Wenn das ein Pferdekuss sein sollte und das blutet ein, dann könnte es, glaube ich, schon schwierig werden zum Wochenende. Also ist jetzt reine Spekulation, ist jetzt nur ein Beispiel, wenn sowas passiert. Also auch so kleine Sachen können ja größer bedingte Dinge auslösen. Deswegen, nur weil jetzt nichts mega Schlimmes gefunden worden ist, heißt es ja nicht, dass es morgen wieder besser ist. Gerade bei muskulären Dingen ja dann auch teilweise schwierig. Deswegen, ich befürchte, dass es nichts wird zum Wochenende. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Dann wäre natürlich die Bahn frei für Casper Davidson und Robert Wagner, wenn auf der Doppel-6, 6-8, gibt es da irgendwelche Einwände? Soll da Magnus Knudsen spielen oder Armin Gigovic? Oder wie seht ihr das?
Ja, der Däne, den würde ich einfach mal als gesetzt annehmen. Und ja, ansonsten Wagner kann ich noch nicht so wirklich mir ein Urteil zu bilden nach der Vorbereitung. Die Erinnerung an die letzten Jahre, wenn er gespielt hat, ist sehr positiv und ich freue mich auch drauf, wenn er dann wirklich voll fit ist und voll durchstartet. Aber ich kann mir im Moment noch nicht vorstellen, wenn Schwab ausfällt, ob er wirklich von Beginn an auf dem Platz steht oder ob man dann Magnus Knudsen dann den Vorzug gibt.
Mhm. Und vorne Capitano Skripski, das ist klaro, Alexander Bernhardsson auch und dann Jonas Terkelsen oder vielleicht doch eine etwas defensivere Variante vom Allrounder Armin Gigovic. Die ersten
also,
drei
die sind für mich gesetzt. Bernhardsson, Skripski und Terkelsen, da geht auch überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Da werden die anderen keine Chance haben. Ich glaube dann eher, ich muss sagen, ich finde, so wichtig Schwab für die Gruppe ist, so fußballerisch hat er mich in der Vorbereitung jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Da finde ich Gigovic deutlich besser. Das, was dann eher für Schwab sprechen würde, wäre seine Erfahrung und dass er so eine Gruppe auf dem Feld sicherlich ein bisschen besser zusammenhalten kann, als das jetzt Gigovic der Fall ist. Bei Gigovic vermeintlich der Fall wäre. Das würde für ihn sprechen. Ansonsten sehe ich da eigentlich, ich meine, Gigovic ist bosnischer Nationalspieler. Also, und Robert Wagner hat mich jetzt auch ehrlicherweise nicht so vom Hocker gehauen, dass ich jetzt sage, oh, der hat sich jetzt unbedingt aufgedrängt, im Gegensatz zu Davidson zum Beispiel, der sich, finde ich, mega aufgedrängt hat. Also würde ich da tatsächlich Davidson und Gigovic und dann hast du vorne den Platz frei und musst ihn auch nicht nochmal vergeben.
Gut, haben wir das geklärt? Also im Gros zumindest sind uns ja auch auf vielen Positionen einig, was ja auch jetzt nicht besonders überrascht, weil es ergibt sich aus der Situation. Deshalb zum Abschluss nochmal Butter bei die Fische. Auf welchem Platz landet Holstein und wer sind die Aufstiegsfavoriten? Schwergewichte haben wir auch schon drüber gesprochen, wie früher Werder, Köln, Schalke oder HSV, die sehe ich in dieser Saison nicht. Holstein hat.
Also Schalke sehe ich schon, aber nicht da oben.
Naja, ist ja, ich meinte jetzt, als sie abgestiegen sind aus der Bundesliga.
Ne,
das als Schwergewicht. Holstein muss natürlich immer noch ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es auch Negativbeispiele gegeben hat, wie Bundesliga-Absteiger durchgereicht worden sind, zumindest nach unten in der Tabelle, nicht gleich in die nächsttiefere Liga. Also ein gewisses Rechtsrisiko beinhaltet sowas immer, aber die Wahrscheinlichkeit denke ich jetzt eher nicht. Also Platz. Was macht Holstein und wer steigt oder wer sind die Aufstiegsfavoriten?
Es drängen sich alle nach vorne, konkrete Plätze zu
nennen. Ich sag Platz 5.
Das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube, es ist wirklich, wenn es schlecht läuft, ich sehe sie nicht in der Gefahr, nach unten durchgereicht zu werden. Dafür ist mir der Kader einfach zu neu durchmischt. Es sind zu viele Leute dabei, die, glaube ich, auch gegen eine negative Stimmung anarbeiten könnten. Und diese Resilienz, Das ist ja ein Lieblingswort von Marcel gewesen. Die haben sie, glaube ich, einfach, um auch durch so eine Situation, wenn es mal ein bisschen negativ läuft, ohne größeren Schaden durchzugehen. Von daher, ja, ich habe so gesagt, wenn es nicht so gut läuft, irgendwie so Platz 7 bis 10. Wenn es normal läuft, wahrscheinlich so 6, 5. Und wenn alles aus irgendwelchen Gründen optimal läuft, dann, ja, wer weiß, vielleicht sogar Richtung Platz 3. Das würde ich für realistisch halten.
Hot Take à la Paris Brunner und Florian Plettenberg. Holstein wird Dritter und spielt Relegation.
Gut, das sind doch mal klare Aussagen irgendwo. Ich nehme jetzt mal Platz 5 und 6 bei dir, Matze. Ist korrekt?
Ja.
Gut, wir können jetzt ja nicht da, also wir wollen ja Konkretes haben. So, und wer sind Top-Aufstiegsfavoriten? Wenn es denn nicht Holstein ist, wie David das gesagt hat.
Boah, finde ich ganz schwierig in der zweiten Liga. Also, kannst jetzt natürlich die gleichen nennen, die irgendwie alle genannt haben. Ne? Ich glaube, irgendwie alle haben Hertha, sehen Hertha irgendwie oben. Wobei ich das ehrlicherweise jetzt noch nicht so ganz sehe.
Die haben ja erstmal Probleme mit ihrem Heimtrikot.
Ich wollte gerade sagen, die müssen erstmal ein neues Heimtrikot. Spielen die am ersten Spieltag zu Hause?
Nee, auf Schalke.
Ah, okay. Dann können sie immer.
Am Freitag.
Dann können sie Auftaktspiel.
Ja, der Saisonopener.
Ja. Mhm. Naja, gut. Dann haben sie noch eine Woche Zeit, ein neues Trikot, ja. Neues Trikot zu klöppeln.
Ich habe, wenn ich dich unterbrechen darf, wir bei Clubs wie Hertha immer ein kleines Problem und dann speziell mit unserem alten Strategen Fabian Reese als neuem Capitano, große Interviews in allen Gazetten und wir können hier Dinge für die Ewigkeit schaffen, mit dem Hauptstadtclub wieder aufzusteigen. Boah, wer so viel Pathos in die Sache reinschmeißt, da bin ich ja immer ein bisschen skeptisch. Möglich ist es, ist auch keine Frage. Die haben mit dem Mittelstürmer Kapovniak, wie heißt er?
Kovnatski.
Kapovniak ist der, sein Kumpel aus Düsseldorf.
Der ist aber auch da.
Ja, sein früherer Kumpel aus Düsseldorf, habe ich jetzt verwechselt. Natürlich gut für einen Sturm eingekauft, aber muss ja erstmal alles auf den Platz bringen. Also,
Hannover hat noch gar keiner genannt.
Es ist, also,
das ist ja wohl der allgemein. Und mit deinem, Niklas, mit deinem Spezialtrainer Christian Titz,
ja.
Der aber jetzt auch noch nie irgendwie so richtig im Profibereich Aufstieg, hat er auch noch nicht realisiert. Ne?
Mit Magdeburg ist er aufgestiegen aus der dritten Liga in die zweite, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, das kann sein. Das hab ich
und hat sich dann etabliert in der zweiten Liga, ne? mit einem Club wie Magdeburg. Also, aber ich bin da vielleicht auch befangen.
Ja.
Also man muss natürlich sagen, dass Hannover irgendwie einen extremsten Umbruch gibt. Ja. Es eine Steigerung von extremen Umbruch hatte. Ich weiß gar nicht, wie viele neue Spieler die haben gefühlt. 15
oder 16, aber die
nicht 50 Abgänge und 100 Neuzugänge.
Ja, auch wie ähnliche Zahl wie Holstein bei Neuzugängen, aber da sind eben nicht die Hälfte oder mehr für die Nachwuchsmannschaft eingeplant, sondern tatsächlich für den Profikader. Ne?
Ich glaube aber, Umbruch, ob Umbruch oder nicht, welches Attribut zu Hannover, glaube ich, seit gefühlt 10 Spielzeiten passt, Wundertüte.
Ja. Nicht nur mit Jonas Sterner und Benny Pichler als Ex-Störche auf dem Feld, sondern auch noch mit Ralf Becker als Sportdirektor auf der Funktionsebene, eben als hier Sportchef.
Es hat da irgendwie hat das System, was Hannover da macht, ne?
Ja.
Also da sind immer irgendwie Ex-Killer da.
Ja.
Was ich sehr interessant finde, dass viele auch Bochum irgendwie als Favoriten nennen.
Mhm.
So nach dem Motto, die gehen direkt wieder hoch. Ich fand jetzt nicht, dass sie letzte Saison in der Bundesliga sich mit Ruhm bekleckert haben. Also ich sehe nicht, weshalb die Favorit sein sollten. Ja, von der Größe her, Trainer ist geblieben, mit Hacking natürlich auch ein erfahrener Mann.
Ein Trainerfuchs,
ja. Aber graue Maus kann auch gern mal unter Umständen irgendwo im Mittelfeld der zweiten Liga laufen. Ich habe auch immer den Eindruck, als wenn in Bochum intern die Stimmung gerne mal sehr schnell ins Negative kippt. Und ja, ich wollte nur sagen, ich sehe sie nicht als Favorit. Kann natürlich passieren, kann alles passieren. Aber ist für mich einer der häufig genannten Favoriten, der für mich halt, ja, fragwürdig ist.
Ja, das ist schon eher Düsseldorf dann oder sowas, ne? Wenn man auf die letzten Spielzeiten guckt. Platz 4, Platz 3, Platz 6. Das ist schon mal, und der Trainer ist die Konstante da, ähnlich wie in Kiel mit Marcel Rapp, der in seine fünfte Spielzeit geht. Es ist Daniel Thun auch, der in seine fünfte Spielzeit geht bei Fortuna. Das ist eigentlich, die wären eigentlich auch mal reif, muss man ja wirklich
der
sagen.
Der Unterschied ist, dass Marcel Rapp den Aufstieg zwischendrin
ja, ist klar.
Wobei das jetzt ein bisschen gemein ist gegenüber Daniel Thun, der es ja wirklich mit dem HSV ganz haarscharf verpasst hat und dann mit Düsseldorf noch haarscharfer.
Ja.
Also, wobei man übrigens eigentlich sagen muss, ne, im Duell Holstein-Bochum ist eigentlich die einzig entscheidende Frage, wer den Abend beim Griechen bezahlen muss.
Ach so, ne? Ja.
Also,
Dirk Bremser und
Dieter Hecking. Also eigentlich ist das Ergebnis da auch gar nicht entscheidend, sondern nur, wer bezahlt das Gyros beim Griechen oder die Kalamares.
Genau. Und wir wünschen uns dann bei den Duellen eine glücklichere Schiedsrichterleistung, als sie in der Bundesliga im Auswärtsspiel des VfL hier in Kiel gewesen ist.
Luis Holtby gefällt das.
Der ist ja nicht mehr da.
Dem gefällt das trotzdem, wenn die Schiedsrichterleistung besser ist.
Auf jeden Fall. Okay, haben wir das auch geklärt. Also vielleicht noch abschließend, wie geht das Spiel in Paderborn aus?
4-4.
Das hatten wir auch schon.
Mit vielen Toren, ja.
Ja, das hatten wir auch schon mal.
Ja, mich hat das gestern schon jemand gefragt. Ich habe gesagt 2-4, also für Holstein.
4-2 für Holstein.
Ja, sozusagen. Also 2-4.
Ja. Ich bleib da mal etwas reservierter mit den Toren. Ich sag mal ein 2-1 Sieg für Holstein. Gut.
Das ist aber auch so ein Standardergebnis. Jetzt lehnst du dich jetzt aber auch nicht weit aus dem Fenster.
Nee, wenn der Trainer Kettemann für seine Defensivleistung in der U19 des KSC, du hast ihn dafür gerühmt, dann werden sie wahrscheinlich auch defensiv stabil stehen gegen Holstein. Und wenn man dann schon zwei Tore gegen die hinkriegt, wäre es ja schon gut.
Hast du es jemals erlebt, egal ob unter Steffen Baumgart oder Lukas Kwasniok, dass der SC Paderborn defensiv stabil stehen konnte?
Nein.
So, warum sollte es der neue Trainer hinbekommen? Würde mich wundern. Das passt nicht zur DNA des Vereins.
Aber ich kann sagen, dass meine Tipps sowieso nicht funktionieren, von daher ist also alles möglich.
Also wird es genau jetzt kommen.
Genau. Also, ich sag mal, First Surf in Paderborn, 8. Zweitligasaison der Störche seit dem Aufstieg 2017, 5. Spielzeit, wir haben es gesagt, unter der Regie von Cheftrainer Marcel Rapp. Ich glaube, ich spreche im Namen von uns und vielen anderen mit Holstein verbundenen Menschen. Ich freue mich auf den Start, auch wenn es nur in An- und Abführungszeichen im Bundesliga-Unterhaus zur Sache geht. Die Kieler Nachrichten begleiten den Auftakt der Störche am Samstag ab 13 Uhr wie gewohnt mit Live-Ticker-Analyse, Stimmen, Einzelbenotung der Spieler und dem Nachspielzeitkommentar. Zuvor am Freitag natürlich unser Newsletter auf kn-online.de. Ich sage schönen Dank, Matze, schönen Dank, Niklas, für eure Expertise heute. Und wir hören uns am kommenden Mittwoch wieder, hoffentlich dann natürlich mit dem ersten Dreier im Gepäck. Bis dahin, macht es gut. Und denkt dran, wenn es auch so richtig spannend wird, immer schön tranquilo bleiben. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss.